Und Jesus, ich möchte dir Danke sagen für all das Wort, was du zu uns gesprochen hast. Heute im Gottesdienst oder auch die letzten Tage zu unserem Herzen. Für all das Wort, das zu uns spricht, wo wir Veränderung erfahren dürfen, Herr, wenn wir dir vertrauen. Jesus, du bist wirklich, und ich kann das nicht oft genug sagen, der König der Könige, der Herr der Herrscharen, der Beginner und der Vollender. Du bist das Alpha und das Omega, Herr. Und du bist wirklich der Friedenfürst. Du bist wirklich König. Du bist wirklich der Heiland. Du bist der Erretter und du bist der Erlöser. Und Vater, du hast wirklich deinen Sohn gegeben. Deinen eingeborenen Sohn gegeben, damit er für unsere Schuld und Last am Kreuz bezahlt. Und du bist ein Gott, so wie wir es heute gehört haben, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich versorgt. Du bist Liebe. Du bist nicht lieb und du bist nicht liebreizend, du bist Liebe. Und dafür danke ich dir wirklich, dass du jeden Einzelnen von uns so sehr geliebt hast, dass du dein Innerstes gegeben hast. Deinen wertvollen Sohn gegeben hast und dass Jesus, du wirklich den Weg auch gegangen bist ans Kreuz und es vollendet hast und wirklich vollbracht hast. Du hast dem Tod die Macht und den Stachel und dem Feind die Vollmacht, die er nicht hatte, weggenommen. Und wir möchten wirklich, dass du in unserem Herzen und in unseren Gedanken und in unserem Leben herrschst, Jesus. Und ich danke dir wirklich, dass du, so wie es in Johannes 14 drinsteht, dass du uns nicht als Weise zurücklässt, sondern uns deinen Heiligen Geist gibst, deinen Parakletos, den Beistand schenkst, Herr. So bete ich wirklich, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wirklich unser Herz auch weit macht und breit macht für dein Wort, dass wir verstehen dürfen, was du uns heute mitgebracht hast. Aber ich weiß ganz genau, dass es nicht nur an einem Sonntag liegt, sondern dass du auch Sonntagnachmittags zu uns sprichst, Sonntagabend, Montagmorgen, jeden Tag, jede Minute zu uns sprechen möchtest. Und ich danke dir, dass wir vor dir uns nicht verstecken können und auch nicht verstecken müssen, weil du uns siehst. Und so bitte ich dich wirklich, dass du mich segnest, dass du uns segnest, dass du uns wirklich ein Wort gibst, mit dem wir arbeiten können in unserem Herzen, wo unser Verstand dem nachfolgen kann, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen, haben wir heute auch gehört, sondern auf dich. Und so bitte ich dich, Herr, dass du sprichst von deinem Herzen zu unserem Herz hinein, Herr. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Ich freue mich, hier zu sein und mit euch zusammen das neue Jahr in dieser Gemeinde zu beginnen, unser erster Gottesdienst dieses Jahr 2023. Und ich bete wirklich, dass dieses Haus, diese Firma gesegnet wird, auch 2023, dass wir hier sind, dass wir hier sein dürfen, dass wir wirklich Gottesdienst zusammen feiern dürfen, dass die Firma spürt, dass hier der Segen Gottes ausgeflossen wird, weil wir seinen Namen groß machen. Denn dort, wo wir sind, soll der Segen fließen. Nicht unseretwegen, sondern weil wir Botschafter des Allerhöchsten sind. Und es ist so wunderbar, dass wir heute schon gehört haben, die Jahreslosung. Und die Prediger haben immer gerne am Anfang des Jahres so das Thema aufzugreifen von der Jahreslosung. Und ihr wisst ja, die Jahreslosung wird nicht erst vor kurzem ausgelost, sondern sie ist schon länger. Und ich finde das so interessant, dass da drin steht, ich bin ein Gott, der dich sieht, oder du bist ein Gott, der mich sieht. El Roi heißt es auf Hebräisch. Und nach einer Zeit der Pandemie, nach einer Zeit, wo wir uns alleine gelassen gefühlt haben, vielleicht der ein oder andere mehr, wo wir in Isolation vielleicht gelebt haben, teilweise auch gesellschaftliche Distanz erleben mussten, wo wir innerlich vielleicht einsam geworden sind, spricht Gott jetzt: Ich bin ein Gott, der dich sieht. Und ihr wisst es, Ich liebe es, wenn man nicht Verse einfach rausnimmt und über einen Vers spricht, sondern ihn im Kontext betrachtet. Und lasst uns mal schauen, wo dieser Vers eigentlich herkommt. Er steht in 1. Mose 16 und da möchte ich lesen, ich möchte noch zwei, drei Worte dazu sagen und dann möchte ich ab Vers 6 lesen. In 1. Mose geht's, beziehungsweise in 1. Mose 16 geht's darum, beziehungsweise kurz vorher Abraham, da kam der Engel des Herrn zu ihm und zu Sarah und sprach, du wirst Nachkommen haben. Und Abraham war schon hochbetagt, war schon ziemlich alt und er hatte keine Kinder, er hatte keine Nachkommen. Er war wohlhabend, aber er hatte keine Nachkommen gehabt. Und der Herr sprach zu ihm, du wirst einen Nachfolger haben, du wirst ein Nachkommen haben. Und es hat noch nicht so funktioniert, wie es sich der Mensch das vorstellt, dass ein Nachkomme kam. Und da kam seine Frau Sarah auf die Idee, jetzt hört mal weg, Kinder, nein, Spaß. Da kam die Sarah auf die Idee, ihm seine Magd zu geben, dass sie ihm ein Nachkommen schenkt. Und jetzt ist es so gewesen, dass die Hagar, so hieß die ägyptische Magd, die Sklavin, ein Kind erwartet. Und nun steigen wir in die Geschichte ein, als Sarah merkt, dass Hagar schwanger geworden ist und plötzlich stolz geworden ist, trifft es Sarah selbst in ihrem Herzen, weil sie nicht ein Kind gebären konnte bisher. Und da spricht sie plötzlich zu Abraham und sagt, hey Abraham, guck mal, wie die Frau mit mir umgeht. Ich lese mal ab Vers 5. Da sprach Sarah zu Abraham, das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in deinen Schoß gegeben, da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Und so interessant es auch klingt hier, Abraham sprach zu Sarah, siehe, deine Magd ist in deine Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarah sie demütigte, floh sie vor ihr. Jetzt würden die Frauen sagen, typisch Mann, der schiebt wieder die Schuld auf jemand anders. Aber das ist nicht das Thema. Und jetzt ab Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste. Beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, du Magd der Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von meiner Herrin Sarai geflogen und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er von großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Ismael, Ishmael, Gott erhört, heißt es auf Aramäisch oder Hebräisch. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn, und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist der Gott, der mich sieht. El-Roi. Indem sie sprach, habe ich hier nicht nach dem gesehen, der nach mir sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesh und Bared. Und jetzt geht noch der letzte Vers. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn, und Abraham gab seinem Sohn den Namen, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Wenn man jetzt die Jahreslosung hört, du bist ein Gott, der mich sieht, klingt das für den einen wunderbar. Ein Gott, der mich sieht, der mich erkennt, der weiß, wo ich drin stecke und für den ich wichtig bin. Jetzt sage ich euch aber, als ich diesen Vers gelesen habe, die Jahreslosung, du bist ein Gott, der mich sieht, bin ich ein bisschen zusammengezuckt. Erinnerung an meine Kindheit. Meine Eltern, wunderbare Eltern, einen wunderbaren Vater und eine wunderbare Mutter. Aber wehe, du machst was, Gott sieht es. Und der kleine Jakob, der war schon manchmal nett, höflich, freundlich, frech, lausbubentechnisch. Und mein Vater hat immer gesagt, du kannst machen, was du willst. Na, Schwäbisch hat er nicht gesprochen. Du kannst machen, was du willst und der Herr sieht dich. Egal, was du machst, der Herr sieht dich. Natürlich freut es ja einen kleinen Jungen, einen kleinen Lausbuben, dass Gott alles sieht, ne? Ich habe mich so gefürchtet vor Gott, weil ich Angst hatte vor diesem Gott, der mich ständig beobachtet. Nicht nur sieht, sondern beobachtet. Und manchmal habe ich gesagt, Herr, kannst du mal kurz weggucken? Ich habe 4 Geschwister. Es ist nicht einfach, mit 4 Geschwistern so fröhlich, freundlich, höflich immer da zu sein. Und so kam dieser Vers, du bist ein Gott, der mich sieht, hat mich kurz zum Zucken gebracht. Weil ich mich daran erinnert habe, wie mein Vater ständig gesagt hat, pass bloß auf, Gott sieht dich. Auch wenn ich dich nicht sehe, Gott sieht dich. Das Gleiche hat er über die Polizei gesagt und es passiert mir jetzt noch als über 30-Jähriger, wenn ich die Polizei sehe, kriege ich plötzlich Schweißausbrüche, obwohl ich nichts mache. Ich fahre anständig, aber wenn ich die Polizei sehe, das ist einfach so hineingesprochen. Ich breche das im Namen Jesus. Wisst ihr, der Unterschied zwischen, ich sag mal, Südländer und Deutsche ist, im Deutschen heißt es, die Polizei ist dein Freund und Helfer. Bei uns Ausländer, in Anführungsstrichen, hieß es, wenn du nicht artig bist, dann kommt die Polizei und nimmt dich mit. Und es ist ein absolut anderes Bewusstsein. Aber ihr versteht, was ich meine. Und diese Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht, kann Wunderbares bewirken. Aber er kann auch diese drohende Hand über einem sein. Und ich möchte heute darüber sprechen, dass diese drohende Hand sich verwandeln kann in einen Gott, der dich wirklich sieht, erkennt und dich liebt. Und wem ging es ähnlich, dass er Angst hatte vor diesem großen Gott, der in seinem Schaukelstuhl, Linda schon mal und wer noch, in seinem großen Schaukelstuhl saß und alles aufgeschrieben hat. Und ich dachte als Kind, das Buch des Lebens sei das Buch der Sünden von Jakob. Oho, dass Gott, also dieses Buch des Lebens, eigentlich daraus bestand, dass er alles aufgeschrieben hat, was ich falsch gemacht habe. Und am Tag der Abrechnung, ich rede jetzt mal wirklich provokativ, schlägt er dann auf und dann fängt er an zu erzählen. Kein Wunder, dass es ein Buch des Lebens heißt, weil so viele Sünden wie in meinem Leben oder in unserem Leben aufgetragen sind, die sind schon ziemlich lang. Aber das ist nicht das, was hier drin steht. Ein Gott, der mich sieht. Hagar, die in Anführungsstriche dazu gebracht worden ist, zu Abraham oder dass Abraham zu ihr eingeht, möchte, er ist schwanger geworden und entflieht der Demütigung ihrer Herrin. Und sie wusste nichts anderes, als zu fliehen in die Wüste, wo es eigentlich nur karg ist, wo es nichts anderes gibt als Sand und Steine. Sie flieht dorthin und ist wirklich traurig, aber Gott sieht sie. Und der Engel des Herrn fand sie bei einem Wasserbrunnen in der Wüste und er fragt sie ganz normal, Hagar, woher kommst du und woher willst du hin? Woher kommst du? Aus welchem Lebensumstand kommst du und wo willst du hin? Die Frage stelle ich dir. Woher kommst du, aus welchem Lebensumstand, wo willst du hinfliehen und wo möchtest du hin, steht hier. Und jetzt kommt etwas, was wir nicht verstehen, rein theoretisch, aber es steht hier drin. Ich weiß, ihr wisst, ich rede provokativ. Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er von einer großen Menge unzählbar sein wird. Jetzt hätten wir doch eigentlich erwartet, dass er sagt, hey, das ist dir Unrecht widerfahren, also geh woanders hin, ich bin auch mit dir, es wird alles gut. Steht hier aber nicht drin. So gehe zurück und demütige dich unter die Hand deiner Herrin. Es gefällt manchmal uns Christen nicht, dass Gott zu uns sagt, kehre zurück. Kehre zurück an den Ort und demütige dich. Auch wenn dir Unrecht passiert ist. Aber warum soll er das tun oder warum soll sie das tun? Weil Gott ihr auch offenbart, warum. Er will ihr einen Samen geben, der unzählbare Menge sein wird. Er kennt doch den Ausgang von Hagar und er kennt den Ausgang von Abraham und auch von Sarah. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf die Stimme des Herrn hören und das tun, was er sagt. Gehorsam sein über das, was er sagt, auch wenn das manchmal unserem Herzen nicht gefällt. Und ich kann mir vorstellen, dass es Hagar nicht gefallen hat. Denn sie ist ja geflohen. Sie ist ja nicht aus Spaß irgendwo hingegangen, sondern sie ist in die Wüste gegangen. Und jetzt soll sie sich demütigen und zurückkommen. Welch Schande. Aber sie tut es. Und wisst ihr, was mir gefällt? Das erste Mose, Genesis, Kapitel 16. Und das ist das erste Mal, dass jemand Gott einen Namen gibt. Du bist der Gott, der mich sieht. In meiner Verzweiflung, in meiner Demut, in meiner Traurigkeit bist du ein Gott, der mich sieht. Und nicht ein Gott der Ferne. Und nicht ein Gott, der nur richtet, sondern du bist ein Gott, der mich und meine Situation sieht und erkennt. Und wisst ihr, dass es wunderbar ist, dass sie an dem Brunnen ist und dann sagt, hey, das ist der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Und Hagar kehrt zurück und gebärt Ishmael. Gott hört. Was für ein wunderbarer Name. Und wir wissen ja auch den Ausgang. Und was ich so interessant finde, wenn man jetzt nachforscht, wer die Nachkommen von Ismael sind und diesen Vers 12 nochmal vor Augen führt, wird man einiges erkennen. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Ich bin ein Gott, der dich sieht. Wisst ihr, es ging nicht nur Hagar so, sondern es ging auch David so. David spricht sehr oft von Gott, einem Gott, der ihn sieht. Und wir kennen alle David und wir wissen, dass David einen Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird und er einiges mit Gott auch erlebt hat. Und wisst ihr, am Ende seiner Tage weiß David, dass er durch sein Verhalten, durch seine Sünde, die er sich auf sich geladen hat, nun krank im Bett, in der Situation, in schwierigen Situation ist. Seine Familie hat sich von David abgewendet gegen Ende seines Lebens, wo er kurz vor dem Tod steht, wendet sich seine Familie, seine Freunde von ihm ab. Und seine Freunde wittern eine Chance. Jetzt können sie mächtiger sein und diesen David noch mehr schmerzen. Und David liegt im Bett und ihm kommen so die Gedanken und er sagt, Herr, ich weiß ganz genau, dass meine Situation von mir hervorgerufen worden ist, durch die Sünde, die ich in meinem Leben geladen habe. Schlag mit mir bitte auf Psalm 38. Ich lese ab Vers 1. Ein Psalm Davids zum Gedenken. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile haben mich getroffen und deine Hand liegt schwer auf mir. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinem Gebein wegen meiner Sünde. Denn meine Verschuldungen gegenüber mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt. Ich gehe trauernd einher den ganzen Tag. Denn meine Lenden sind voller Brand und es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt. Ich schreie vor Unruhe meines Herzens. Und jetzt kommt's. O Herr, all mein Verlangen ist vor dir offenbar und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz pocht heftig und meine Kraft hat mich verlassen und selbst das Licht meiner Augen ist mir geschwunden. Meine Lieben und meine Freunde stehen abseits wegen meiner Plage und meine Nächsten halten sich fern. Die mir nach meinem Leben trachten, legen mir Schlingen, und die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang. Sie ersinnen Lügen den ganzen Tag. Ich aber bin wie ein Tauber und höre nichts, und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ja, ich bin wie einer, der nichts hört und in dessen Mund kein Widerspruch ist. Denn auf dich, Herr, harre ich. Du wirst mir antworten, o Herr, mein Gott, denn ich sage, dass sie nur nicht über mir frohlocken, nicht groß tun gegen mich, wenn mein Fuß wankt, denn ich bin nahe daran zu fallen, von meinem Schwert ist stets vor mir. Denn ich bekenne meine Schuld und ich bin bekümmert wegen meiner Sünde. Meine Feinde aber gedeihen und sind mächtig und zahlreich sind sie, die mich unter falschem Vorwand hassen, die mir Gutes mit Bösem vergelten, sind meine Widersacher, weil ich dem Guten nachjage. Verlass mich nicht, o Herr, mein Gott, sei nicht ferne von mir. Eile mir zur Hilfe, o Herr, mein Heil. Hier ist die letzte Passage, die David in seinem Leben hat, niedergeschrieben worden. David klagt sein Leid vor Gott. Er klagt wirklich und sagt, Herr, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich weiß, dass ich Schuld auf mich geladen habe, denn es ist die Konsequenz meiner Sünde. Aber wisst ihr, was David auch weiß? Zu wem kann er mit dieser Schuld, die ihn plagt, gehen? Auch im letzten Moment weiß er, dass er gegen Gott gesündigt hat. Aber er weiß, dass er zu ihm treten kann. Dass er zu ihm gehen kann und sagen kann, Herr, du bist mein Heil. Vers 16, denn auf dich, Herr, harre ich. Du wirst mir antworten, o Herr, mein Gott, denn ich sage, dass sie nicht nur über mich frohlocken. Und Vers 19, denn ich bekenne meine Schuld. Ich bin bekümmert wegen meiner Sünde. Und du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich muss euch sagen, dieser Wandel von dem, wie ich es vorhin erzählt habe, dass Gott so der strafende Gott in meinem Leben war, ist wunderbar passiert. Ich hatte wirklich Angst, wenn ich die Bibel gelesen habe, dass ich Dinge sehe und erkenne, in meinem Leben läuft was schief als 16-Jähriger. Und ich habe mich damals wirklich, und das kann ich euch sagen, ich habe mich damals gefürchtet, die Bibel aufzuschlagen, als junger Aramäer ins Kloster gehend. Ich habe dort auch meine Pastoralausbildung gemacht und habe gesagt, Herr, ich will nicht mehr. Also jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese, ich merke nur, wie schlecht wir Menschen sind. Und ich hatte so gesagt, wenn ich es dann nicht lese, dann weiß ich ja nicht, was ich alles schlecht mache, oder? Gar nicht mal so schlecht, dieser Gedanke als Jugendlicher. Wenn ich es nicht weiß, kann ich nichts falsch machen. Das geht bei Gott nicht. Und ich durfte Heilung erfahren von diesem, in meinem Bild, strafenden Gott, der nichts anderes zu tun hatte, als mich zu beobachten. Als ich erfahren habe, wie es Hagar ging, und das sind ja die ersten Kapitel in der Bibel, und ich wusste plötzlich, Hagar ist geflohen, weil ihr Unrecht passiert ist. Sie ist geflohen vor dem, was eigentlich nicht hätte passieren sollen, denn sie wurde ja dazu gedrängt. Aber da war der Knackpunkt. Da steht drin, dass sie stolz gegenüber Sarai geworden ist. Das ist so ein kleiner Nebensatz, so ein kleines Wort in einem Satz drin, den wir vielleicht überlesen. Irgendwo in ihrem Herzen hat sich plötzlich Stolz gebildet. Ich sage Rebellion oder wie auch immer. Aber es war etwas, was nicht da hineingepasst hat. Und dann ist sie geflohen und hat gesagt, ich möchte nicht mehr. Und Gott, beziehungsweise der Engel des Herrn, tritt zu ihr und sagt, Hagar, ich sehe dein Leid, kehre zurück. Und genauso war es bei mir, als ich Gott gefragt hat, mit 21, Herr, komm in mein Leben, ich will, dass du wirklich der Herr und mein Heiland bist, ist Versöhnung passiert mit Gott dem Vater. Weil ich plötzlich gesehen habe, dass er nicht mehr in diesem Schaukelstuhl sitzt und nur aufschreibt, sondern dass er mich sieht, dass er dich sieht. Und er hat Hoffnung gegeben. Und er ist ein Gott, der auch Hoffnung gibt. Und das sehen wir auch hier. David weiß ganz genau am Ende der Zeit, dass er mit allem, was er hat, zu dem Vater kommen kann und ihm trotz dessen, was er getan hat, um Vergebung bitten. Und diese Gesinnung, die liebe ich total an David. Und wir lesen auch in einem der Psalme, dass er vor lauter Sünde oder Tränen über die Sünde sein Kissen bedeckt hat mit Tränen. Wann hast du das letzte Mal wirklich so über deine Sünde geweint? Dass du auf die Knie gegangen bist und gesagt hast, Herr, vergib mir bitte, denn ich weiß, ich habe gegen dich gesündigt. Aber ich weiß, du bist ein Gott, der mir auch vergibt. Denn es ist noch die Zeit der Gnade und ich liebe das. Und deswegen, liebe Ranger, eines der Aufnahmen, aha, Michelle, die grinst schon. Eines meiner Aufnahmeprüfungen, als ich Ranger werden musste, war ein Vers auswendig zu lernen. Nicht nur die goldene Regel, sondern ein anderer Vers. 1. Johannes. Haha, danke Michelle. 1. Johannes 1, Vers 9. Und was steht da drin? Wolfi.
Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Amen. Sehr gut gemacht. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Und das ist das, was uns zugesprochen wird. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und wird unsere Sünden uns vergeben und reinigen von aller Ungerechtigkeit. Und deswegen ist es wunderbar, dass wir zu diesem Gott jederzeit treten können. Und ich habe vor einigen Wochen ja über das Hineintreten in den Thron der Gnade, hinzutreten zum Thron der Gnade gesprochen. Und wisst ihr, liebe Gemeinde, es ist so wichtig, dass wir erkennen, zu wem treten wir denn hin? Zu einem Gott, der barmherzig ist. Ein Gott, der uns Barmherzigkeit und Gnade gibt. Und ein Gott, der dich sieht, dort wo du drin steckst, aber dir auch eine Lösung geben möchte, dir einen Weg offenbaren möchte, wie du da rauskommst, einen Weg offenbaren möchte für 2023, der besser sein kann und besser ist als die Jahre davor, wenn wir ihm voll und ganz vertrauen. Und ich sehe, Dinge werden neu entstehen in diesem Jahr, weil wir voller Vertrauen auf ihm wandeln. Und ich liebe das total, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin und sehe, dass sich Dinge verändern. Ich durfte gestern bei der Jugend, auch wenn ich nicht mehr ganz so jung bin, dabei sein und es war ein wunderbarer Gemeinschaftsabend. Und ich kenne zum Beispiel eine Person schon, da war sie so klein. Und jetzt ist sie so alt, wie ich sie damals kennengelernt habe in meinem Alter. Und es ist wunderbar zu sehen, was aus diesem jungen Mann geworden ist. Und es ist so schön, dass sich Dinge verändern. Aber was hat es mit dir und mir zu tun? Was hat das mit dir und mir zu tun, wenn ich jetzt sage, ein Gott, der mich sieht? Was spricht es zu dir, Sandra? Ein Gott, der mich sieht. Welche Gefühle hast du dabei? Dass du nie allein bist. Egal was ich mache, ist er dabei. Weiter? Wir machen es interaktiv, ihr wisst es, ne? Bitte? Dass er echt ist. Weiß, was ich brauche? Ich bin angekommen, danke. Dass er mich wirklich kennt. Und trotzdem liebt. Amen, da gibt es ein wunderbares Lied. Bitte? Er ist da, bevor ich rufe. Er beschützt mich. Er möchte mir auf Augenhöhe begegnen. Er lebt. Amen. Er hat Überblick und alles in der Hand. Er freut sich über uns. Ich habe Zeit. Ja, auch okay. Er sieht nicht nur mich, sondern jeden Einzelnen, der um mich herum ist. Und das ist wunderbar, dass du das vorhin auch gesagt hast, dass es Hoffnung hineinbringt, dieses Wort. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und wisst ihr, genau das ist es ja. Ein Gott, der mich sieht, ist kein ferner Gott. Ein Gott, der mich sieht und der weiß, worin ich stecke, ist ein Gott, der mir nahe ist. Und wisst ihr, das Einzige, was uns von Gott trennen kann, ist unsere Sünde. Aber wenn wir den Weg kennen, unsere Sünden wirklich zu bekennen und Jesus dafür bezahlt hat, dann ist es möglich, dass wir jedes Mal zu ihm kommen können, zum Thron der Gnade und ihn bitten können, mit Danksagung und Flehen erbitten können. Und uns wird Barmherzigkeit und Gnade entgegengebracht. Und das ist ein Unterschied zu dem strengen Gott. Es ist eine Möglichkeit, zu Gott zu kommen, weil er mich sieht. Und auch im Psalm 139, auch wenn ich wohin gehen würde? Ans Äußerste, ans Ende der Welt, wenn ich fliehen würde oder wenn ich wegrennen würde, würdest du trotzdem da sein. Du wärst da, egal wohin ich gehen würde. Ich bin nie alleine. Und das ist so wunderbar, das ist so ein Zuspruch. Wir müssen nichts tun. Er ist da. Er ist da. Versteht ihr das? Ich als ehemalig Orthodoxer muss euch sagen, es ist wirklich eine Erneuerung, dass ich nichts tun muss. Ich habe früher Rituale durchgehen müssen. Ich durfte nur meine Füße so zusammentun und meine Hände so. Und wenn es nicht richtig war, ist mein Gebet nicht erhört worden. Ich komme aus einer ganz strengen Art und Weise, Gott zu dienen oder anzubeten. Und wisst ihr, es ist eine Freiheit zu sagen, ich bete zu Jesus an und ich darf jederzeit zu ihm kommen. Und ihr wisst gar nicht, was für ein Geschenk das ist, wenn ihr das annehmt. Hier heute, wenn ich euch sehe, dann ist das ein Geschenk für jedermann, dass du kommen kannst, so wie du bist und wo du drin steckst und sagen kannst, Gott, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der sich interessiert für mich. Ein Gott, der wirklich daran interessiert ist, dass ich eine Veränderung mache und dass ich dadurch manche anstecken kann. Matthäus 28, geht hin und macht Nationen zu Jünger. Und ihr wisst ganz genau, dass es in der Zeit zum Volk Israel noch strenger war als das, was ich euch gerade erzählt habe. Nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen, nach einer Ritualstortur von Reinigung. Und wehe, es war ein Makel irgendwo. Und wie ihr ja gelesen habt im Alten Testament, hatten die hohen Priester ein Seil am Fuß, wenn sie in der Herrlichkeit Gottes umgefallen sind, und zwar tot umgefallen sind, hat man sie an dem Seil rausgezogen. Zu diesem allerheiligen Gott dürfen wir hinzutreten. Und er sieht mich. Und ich freue mich jetzt, dass er mich sieht. Warum? Weil er uns wirklich etwas Gutes geben möchte. Das ewige Leben. Das Leben durch Jesus Christus hindurch. Und wisst ihr, manche Christen sind schon, und das sage ich jetzt einfach mal so, Egoisten. Sie wissen, dass das hier drin steht, dass hier der Schlüssel ist in die Ewigkeit, aber sie erzählen niemanden davon. Gibt es ja manche solche, oder? Nicht hier in dieser Gemeinde, sondern ihr geht ja raus und erzählt es der Welt. Ja. Nein, Spaß beiseite. Ich wünsche wirklich, dass wir dieses Jahr dieses Buch so offen herumtragen, wie wir unsere Handys herumtragen. Ich wünsche mir wirklich, dass dieses Jahr wirklich ein Jahr der Erneuerung sein wird, dass wir immer sagen, Gott sieht mich, aber das ist nicht negativ, sondern ich möchte gesehen werden. Und wisst ihr, dass ich dieses Buch dann stolz durch die Gegend trage? Warum? Weil da die Wahrheit drin steckt. weil da die Veränderung und die Freiheit drin steckt und weil da das Navigationssystem zum Himmel drin ist. Und ich muss euch eine Story erzählen von einem Freund von mir, der ist Auditor und der reist in verschiedene Gegenden und der ist im Gideon-Bund mit dabei und er hat einem wohlhabenden Geschäftsmann eine Gideon-Bibel geschenkt. Und er hat die Story erzählt vor ein paar Wochen und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und der so, ich habe ihm eine Gideon-Bibel geschenkt. Das war schon eine Überwindung, einem hohen Geschäftsmann, der war glaube ich sogar CEO von einer Firma, ihm die Bibel geschenkt. Und wisst ihr, was mich noch mehr beschämt hat, hat der Auditor gesagt. Der hat die Bibel genommen und hat sie einfach vor sich hingelegt. Wir waren im Geschäftstermin und die lag vor ihm und es war eine Reihe von Geschäftsleuten neben ihm und die Gideon-Bibel lag auf dem Tisch. Und jedes Mal, wenn 5 Minuten Pause war, hat er sie aufgemacht und gelesen. Und er so, ach was, das steht da auch drin. Und dieser Freund von mir hat gesagt, hey, das hat mich so beschämt, dass ich als Gideon-Verteiler nicht einmal eine Gideon-Bibel einfach nur da liegen lassen habe. Der Sohn dieser Geschäftsmann, der gerade dieses Geschenk bekommen hat, war so begeistert, dass er wirklich jede Pause drin gelesen hat. Und es ist so ein schönes Bild, wie oft gehen wir wirklich mit so Bibeln um und die sind in unserem Bücherregal. Ich weiß, ihr habt ja nicht mehrere Bibeln, ich habe mehrere Bibeln. Ihr seid ja, wie viel Bibel habt ihr? Bestimmt mehr als eine. Ist schön, dass ihr vergleicht manchmal, aber wie viel Staub liegt da eigentlich wirklich drauf? Was machen die da? Nimm und verteil sie. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade, dass Menschen wirklich erfahren können, dass ein Gott sie sieht. Es sind so viele Menschen, die die Botschaft brauchen, dass Gott sie sieht, dass Gott sie erkennt. Und dass sie nicht alleine sind. Und das Schöne ist, du darfst Botschafter sein. Du musst es nicht sein. Ich weiß, manche Menschen stehen da ja nicht drauf. Aber es ist nichts Schlimmes dabei, mal so durch die Gegend zu gehen. Die Leute werden euch eh schon angucken, wenn ihr nicht ein Handy in der Hand habt, sondern ein Buch. Früher war das normal, aber heute ein Buch in der Hand zu haben, auch im Zug. Seid ihr mal Zug gefahren demnächst? Es ist so schlimm. Ihr kennt doch dieses Bild mit den 3 Affen von früher, ne? Ich höre nichts, ich sehe nichts und ich sage nichts. Ich würde mal sagen, da gibt es einen 4. mittlerweile. Der hört nichts, der sieht nichts und der spricht nichts. Das ist der Affe mit dem Handy in der Hand. Und jetzt geht mal wirklich mit diesem Dynamit durch die Gegend. Und wisst ihr, dass ihr da drin wirklich das Allergrößte, den allergrößten Schatz habt? Und es war mir früher nicht bekannt. Denn ich habe die Bibel aufgeschlagen und nur Fehler an mir erkannt. Und ich hatte Furcht und Angst. Jetzt sehe ich auch, dass ich falsch bin. Wenn ich aufschlage und sehe, oh mein Gott, hier ist eine Locke des Zorns, die ich mir rausreißen muss. Oder ein Pickel, der schon eitert, weil da Unversöhnlichkeit drin ist. Wenn ich in die Bibel reinschaue, ist es wie ein Spiegel meines Innersten. Dann darf ich zum Kreuz hinzutreten und sagen, Herr Jesus, ich bitte dich um Vergebung und gib mir Kraft, meinen Geschwistern zu vergeben. Gib mir Kraft, meiner Familie zu vergeben. Gib mir Kraft, meinen Mitarbeitern, meinen Kollegen zu vergeben. Es ist so einfach gesagt, ich bete um Veränderung für den da drüben. Aber manchmal ist der da drüben, der da. Und eigentlich ist es oftmals so, dass wir um Vergebung bitten dürfen und Veränderung für uns bitten dürfen. Denn die einzige Person, die wir wirklich verändern können mit der Kraft des Herrn, ist die da. Liebe Ehefrauen, wie oft habt ihr versucht, eure Männer zu ändern? Niemals, okay, wow, super, ja, Hammer. Manu, du Glückspilz. Wie oft habt ihr Ehemänner versucht, eure Frauen oder Kinder zu verändern? Die einzigen, die ihr verändern könnt mit der Kraft und der Gnade des Herrn, seid ihr selber. Und es ist so wunderbar, dass du da anfangen darfst, wo auch Erweckung beginnt. Bei wem? Ah, Genau richtig. Bei einem selbst. Wenn du dich voll und ganz hingibst und sagst, Herr, ich möchte ein Werkzeug deiner Gnade sein. Merze aus, was dir nicht gefällt. Vorsicht, heftiges Gebet macht er nämlich. Er nimmt dich beim Wort. Aber dann passiert etwas. Und zwar Veränderung. Und wenn Gehorsam noch hineinkommt, dann kannst du auch beten, wie in Psalm 39 drin steht. 39, Vers 11. Nimm deine Plage von mir, denn ich vergehe wegen der Schläge meiner Hand. Wenn du jemanden züchtigst mit Strafe um der Sünde willen, so lässt du deine Schönheit vergehen wie die Motte. Jeder Mensch ist nur ein Hauch. Und jetzt Vers 13. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werden kann, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Aber was steht in Psalm 38, Vers 19? Denn ich bekenne meine Schuld und ich bekümmere wegen meiner Sünde. Denn ich vertraue auf dich, Herr, auf dich möchte ich harren. Und das ist so wichtig, dass wir erkennen, dass wir auf den Herrn harren dürfen. Ich habe noch zwei Verse, Chris, wenn du die noch an die Wand wirfst auf dem Zettel, dann gehen wir da noch durch und dann kommen wir in die Gebetszeit hinein. 1. Johannes 1, Vers 9. Ich empfehle euch, diesen Vers dieses Jahr auswendig zu lernen. Dann könnt ihr nämlich die Aufnahmeprüfung bei den Rangern bestehen. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Okay, wir lesen es gleich nochmal alle zusammen und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Kommt, wir lesen es noch einmal zusammen.
So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.
Und den nächsten Vers? Und der ist so wunderbar. Den habe ich euch bis jetzt vorenthalten. Und jetzt kommt er. Jesaja 43, 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, oder dich, oder setzt dein Name ein. Cool, deswegen habe ich es nicht ausgesucht. Ja, sagt sie. Aber mich schreibt man ja leider anders. Und der dich geliebt hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, spricht der Herr. Und jetzt dürft ihr es alle einmal laut vorlesen und euer Namen einsetzen. Bist mein. Amen. Welch ein Zuspruch. Du bist mein. Spricht der Herr, der dich sieht, Elroy. Und bitte Josua 1, Vers 8 und 9 nochmal raussuchen. Und dann dürfen wir alle zum Gebet aufstehen, denn Punkt 12. Weil es ist wichtig, dass wir erkennen, dass ein Gott, der mich sieht, auch ein Gott ist, der Interesse daran hat. Der Interesse daran hat, dass er dich sieht und dass du bei ihm bist und dass er die ganze Zeit auch weiß, dass du nicht alleine bist, sondern dass du bei ihm bist. Und das ist so wichtig, was ich vorhin auch gesagt habe. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht, denn dann wirst du gelingen haben auf deinem Wege und dann wirst du weise handeln. Und jetzt kommt's: Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wohin du gehst. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich möchte es heute wirklich noch mehr interaktiver machen. Ich will, ins Gebet hineinleiten und ich bitte, dass Brüder und Schwestern ihr einfach mit mir betet. Herr, ich danke dir dafür, dass du wirklich ein Gott bist, der mich sieht, der uns sieht, Herr. Dass du ein Gott bist, der mich bei meinem Namen ruft, der mich nicht alleine lässt, der an meiner Seite ist. Dass du ein Gott bist, zu dem ich kommen kann mit all meiner Schuld und mit all meiner Last und dass ich zu dir kommen darf, Herr. Dass ich eine Erneuerung brauche in meinem Geist und in meinem Sinn, Herr. Und dass ich nicht in der Sünde verharren soll, sondern sie loslassen soll. Und dass ich zu dir kommen soll. Das ist so wichtig, Herr, dass wir nicht uns immer mehr Schuld und Last aufladen und sie bei dir einfach nur abladen und dann wieder das Gleiche, sondern dich darum bitten, dass du uns vergibst und uns die Gesinnung erneuerst. Denn so steht es in Josua 1, Vers 8, dass wir in deinem Wort lesen und deine Gebote halten, sofern möglich. Und du sagst es, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Aber du weißt ganz genau, dass wir es von uns aus nicht schaffen können. Deswegen hast du uns gegeben, nicht einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und du hast uns auch deinen Beistand geschickt, Herr. Deinen Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheiten unterweisen wird, Herr. Du hast einfach alles schon durchdacht von Anbeginn der Zeit und du hast uns bei unserem Namen gerufen, dass wir dein sind, Herr. Dass wir nicht allein gelassen werden, Herr. Und wenn wir vor Scham oder Schuld fliehen wollen vor dir ans Äußerste der Weltgeschichte, so bist du da und deine Hand trägt uns. Und wir wollen aussprechen, wie es auch in Josua 1, Vers 9 drin steht, dass wir mutig sein sollen, dass wir stark sein sollen, dass wir vorangehen sollen und dass wir wissen sollen, dass du mit uns unterwegs bist. Und das ist schön, dass wir gemeinsam dieses Jahr beginnen dürfen mit dem Bewusstsein, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Gott, der mich persönlich sieht. Und der daran Interesse hat, dass ich in die Ewigkeit komme. Und dass ich mich verändern darf durch dich, Herr. Wer es auf dem Herzen hat, darf einfach mitbeten. Und Herr, ich danke dir, dass du wirklich Veränderung schaffst in unserem Denken, denn du bist ein Gott, der mich sieht, der uns sieht. Und wie es in Psalm 139 auch drin steht, von allen Seiten umgibst du mich und deine Hand hält mich. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin sollte ich fliehen vor deinem Angesicht? Du bist mit mir jederzeit. Amen.